Abendjournal Spezial.
Sie schreibt Geschichten, als würde sie Teppiche weben. Da treffen Diktatoren auf kleine Bürokraten, da wird ein Schokoladenrezept zum Fluch, da suchen Außenseiter nach ihrem Platz im Leben. Die vielfach ausgezeichnete Autorin Nino Haratischvili ist eine der wichtigsten literarischen Stimmen in Hamburg. Sie hat mit ihrem dritten Roman, Das achte Leben für Brilka, eine gefeierte Familiensaga geschrieben, die es schon auf die Bühne des Thalia-Theaters geschafft hat. Die Autorin, Regisseurin und Dramatikerin ist gerade mal 34 Jahre alt und wurde in Georgien geboren. Man kann sie als Brückenbauerin zwischen Ost und West bezeichnen. Wie sie aus Tiflis nach Hamburg kam, darüber und über noch viel mehr sprechen wir mit ihr in der nächsten Stunde. Mein Name ist Peter Helling.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Sie hören das Abendjournal Spezial bei NDR 90,3. Heute bei uns zu Gast ist die Autorin Nino Haratischvili. Nino Haratischvili, schön, dass Sie heute da sind. Freue mich sehr.
Freue mich auch.
Eine Frage vorweg. Mögen Sie eigentlich Schokolade?
Ja, aber jetzt nicht so extrem, wie man es vielleicht ausgehend aus dem Buch annehmen könnte. Ich mag es, glaube ich, schon so, wie die meisten Leute das mögen.
Ich spiele natürlich auf Ihr Buch Das achte Leben für Brilka an, wo ein gewisser Schokoladenmythos herrscht. Ein Buch, was über 100 Jahre Geschichte in Georgien geht, beginnt im Zarenreich, bis heute läuft. Und diese Schokolade hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Können Sie es kurz beschreiben?
Ja, das ist ein besonderes Rezept von einem Konditor mehr oder weniger entwickelt und das wahnsinnig lecker ist und alle, die das kosten, verfallen dieser Schokolade. Es ist eine heiße Schokolade, die flüssig serviert wird und es gibt Figuren in dem Buch, die annehmen oder glauben, dass diese Schokolade verflucht ist, weil wenn man zu viel davon isst, zieht sie ein Unglück nach sich. Allerdings ist es oder bleibt es, oder es war in meinem Sinne, ich hoffe, das ist auch so angekommen, bleibt es eine Interpretationssache, ob das tatsächlich so ist oder ob die Figuren sich das einbilden. Manche der Figuren glauben es auch nicht.
Ihr Roman ist 2014 erschienen und ist wirklich ein Bestseller geworden, wurde wirklich gefeiert von der Kritik. Ich zitiere gerade die Neue Zürcher Zeitung, die 2014 schrieb, es sei ein gefühlsstarker, ein geschichtentrunkener und ein unsagbar souveräner Roman. Ich verrate nicht zu viel, Sie sind verhältnismäßig jung, Sie sind 1983 geboren und haben jetzt dieses Werk geschrieben. Wie sind Sie daran gegangen? Wie ist Ihr Ansatz gewesen?
Es war ein bisschen so ein Reinstolpern. Also ich glaube, es war nicht jetzt ein Plan, ich setze mich hin und schreibe einen Wälzer und über 100 Jahre und so weiter und so fort. Ich hatte sehr viele Fragen. Ich komme ja selbst aus Georgien und es gab sehr, sehr viele Lücken, was mein Geschichtsverständnis betraf. Ich habe auch irgendwann zum Beispiel festgestellt, dass ich die Geschichte des 20. Jahrhunderts aus der westlichen Perspektive viel besser kannte als aus der östlichen. Und diese Lücken, ja, das hat mich irgendwie nicht in Ruhe gelassen. Und dann habe ich angefangen, erstmal zu lesen. Ich wollte schon eine Familiengeschichte schreiben, soweit war mir das klar. Aber dass es jetzt so einen großen Zeitraum umfassen würde, das hatte ich nicht geplant. Das hätte mich vielleicht auch erstmal abgeschreckt. Im Grunde war es dann ein Glücksfall, dass es ein bisschen so gekommen ist, dass ich da so reingestolpert bin und gemerkt habe, ach, da gibt's das noch und das noch und dieses Material, es wurde immer mehr und immer mehr. Und natürlich hatte ich irgendwann mit einem Schrecken festgestellt, okay, es handelt sich dann doch um ein ganzes Jahrhundert. Aber da war ich schon mittendrin, konnte nicht mehr aufhören. Die Figuren waren da, das Konstrukt stand schon und dann bin ich einfach dem so gefolgt, der Geschichte, also der realen Geschichte mehr oder weniger.
Sie sind ja eigentlich auch Theaterautorin, Sie haben viele Stücke geschrieben. Es scheint mir so unterschiedlich. Fürs Theaterschreiben, dafür braucht man nicht so viel Raum. Prosa, das hat viel mehr Ausdehnung und braucht vielleicht auch einen anderen Atem. Wie haben Sie sich den drauf geschafft? Wie haben Sie den gelernt?
Ich kann das gar nicht sagen, was zuerst da war. Also es hat sich mal abgewechselt. Ich habe ja schon davor zwei Romane geschrieben gehabt. Das war jetzt nicht mein Debüt. Es war für mich immer von einem Thema abhängig. Also ich wusste immer, okay, das ist ein Stoff, das ist wahnsinnig gut für die Bühne. Da muss direkte Rede, da müssen die Figuren zur Sprache kommen. Da darf ich als Autorin gar nicht groß vorkommen. Und dann gibt's halt Themen, also in dem Fall zum Beispiel das achte Leben, wo es klar war, das ist zu umfangreich, da ist zu viel Material. Aber ich glaube, ich kann das gar nicht wahrscheinlich so trennen. Also es ist kein bewusster Vorgang, aber wahrscheinlich beeinflussen die beiden Bereiche sowohl die Dramatik als auch irgendwie Prosa sich gegenseitig und greifen ineinander ein bisschen über. Also vom Prozess ist das ja ähnlich. Es hat immer was auch mit Disziplin zu tun. Es ist natürlich nicht immer so, dass man jetzt wartet, bis einen die Muse küsst. Dieses Dranbleiben ist ja einfach das Schwierigste vielleicht auch.
Sind Sie die Autorin, die um 7 Uhr morgens à la Thomas Mann sich hinsetzt und sagt, jetzt habe ich ein Ritual, ich habe 5 Stunden und dann wieder ab in die Familie, ab in den Garten?
Nein, also das Gegenteil. Wenn überhaupt, bin ich die Autorin gewesen, zumindest bis dato, die um 7 Uhr morgens aufgehört hat. Ich bin eine totale Nachtschreiberin gewesen, weil ich nachts einfach die beste Ruhe, also ich habe immer abends angefangen und wenn es gut lief, da halt bis spät in die Nacht durchgeschrieben, weil Telefon klingelt nicht, keine E-Mails, keine anderweitige Ablenkung, man ist halt sehr, sehr irgendwie anders fokussiert. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert, ich habe ein kleines Kind und da muss ich natürlich, jetzt bin ich so am Testen, weil ich kann jetzt natürlich nicht die ganze Nächte durchschreiben, weil ich dann um 7 eben auf der Matte stehen muss, aber glaube jetzt so um 7 Uhr morgens wird es so oder so nie meine Zeit werden. Dieses Regelmäßige, das ist mir schon wichtig. Und ich habe jetzt aber überhaupt nicht dieses, ich muss pro Tag so und so viel schaffen. Das würde mich hemmen. Also das würde bei mir nicht so gut funktionieren. Es gibt ja Leute, die unter Druck sehr gut arbeiten können. Ja. Ich gehöre nicht dazu.
Das achte Leben für Brilka. Der Roman der Autorin Nino Haratischvili erschien 2014. 100 Jahre, 8 Biografien und 5 Generationen werden hier verwoben. Das Besondere an dem Roman? Wir haben es mit einer privaten, mit einer Familiengeschichte zu tun, aber die ganz große Geschichte, die geht hautnah in diese Familiengeschichte hinein. Sogar Stalin persönlich tritt in dem Roman auf. Er hat den Titel Generalissimus oder Der kleine große Mann. Hier treffen die Großen auf die ganz einfachen Dinge, werden zu einem Ganzen.
Das war eigentlich auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, weil ich dachte, dass man diese große Geschichte oder vor allem auch die Gräueltaten und das ganze Grauen, was mit dieser Geschichte verbunden ist und war, also ich selber ganz persönlich für mich erfahrbar und erlebbar machen konnte, indem ich das an einzelnen Menschenschicksalen mir bewusst machte. Das ist, weil wenn man irgendwie eine Zahl oder so eine Statistik liest, ja, so und so viele Millionen deportiert oder irgendwie in Gulags geschickt, das ist halt zu abstrakt, das ist halt zu ungreifbar für einen selber, weil es irgendwie die menschliche Vorstellungskraft oder in dem Fall meine vielleicht auch irgendwie übersteigt. Und plötzlich hat das so eine Anonymität. Und als ich anfing dann zu recherchieren, das Material dazu zu sammeln, wurde mir halt klar, dass es jedes einzelne Leben, was da irgendwie kaputt gegangen ist oder was da zerbrochen ist, was da in zwei gerissen wurde oder eben abbrechen musste. Und das wurde mir erst beim Schreiben, beim sozusagen sich vorstellen, was das in dem Einzelnen, im Privaten bedeutet, erst klar. Und ich glaube, das habe ich dann auch versucht, so aufs Papier zu bringen.
Viele haben ja Ihren Roman auch mit einem Teppich verglichen. Auch übrigens in der Inszenierung hier in Hamburg hat das ja eine Rolle gespielt. Wir werden darüber auch noch sprechen. Dieser Teppich, dieses seltsame Konstrukt aus Gleichzeitigkeiten von Geschichten, ist das auch eine Sache, die Sie interessiert? Dass die Dinge nicht chronologisch immer ablaufen, sondern dass sie sich anders verweben über die Jahrhunderte oder Jahrzehnte hinweg?
Ja, total. Also das hat mich auch sehr, sehr fasziniert, dieser Gedanke. Das hatte ich auch eigentlich permanent beim Schreiben. Es gibt ja auch immer wieder Passagen, wo ich das direkt so beschrieben habe, weil ich habe immer versucht, wenn ich halt die einzelnen politischen Ereignisse oder geschichtlichen Fakten mir angeguckt habe und die da versucht habe einzuweben in meine Geschichte, habe ich immer auch geguckt, was passierte währenddessen da und da, was passierte auf der anderen Seite der Welt. Und ich fand das sehr, sehr faszinierend, also wie viel dann doch parallel, wie viel auch im Kontrast vielleicht, wie viel aber auch in so einer Ähnlichkeit anderorts stattfand und was manchmal dadurch auch so für Paradoxen entstanden.
Erleben Sie Geschichte auch so, dass Dinge parallel gehen? Oder glauben Sie an das Abgeschlossene der Geschichte?
Nee, das auf keinen Fall. Und Parallelität, ja, ich glaube total dran. Ich glaube auch Kausalität und ich glaube auch an Zusammenhänge. Allerdings ist das ja oftmals so, und das ist halt das Glück eines Autors oder einer Autorin in dem Fall, dass man diesen Luxus hat, bestimmte Dinge sich so unter die Lupe zu nehmen. Und oft ist es ja im Leben, dass man steckt selber in seinen privaten Sorgen, Problemen, Alltag und dieses große Ganze, das nimmt man vielleicht manchmal so wahr oder es wird einem für einen Moment so klar, aber eigentlich läuft man jetzt nicht durch die Welt und denkt immer an diesen ganz großen Zusammenhang. Und das finde ich halt ganz toll, diesen Luxus beim Schreiben. Das ist auch oftmals im Theater, im empfinde ich das als was Wunderbares, diese Form von Intensität, dieses in etwas eintauchen zu dürfen, zu können, was einem im Leben nicht immer gelingt.
Jette Steckel, die Regisseurin, hat in diesem April am Thalia Theater ihren Roman zu einem Theaterstück gemacht, hat ihren Roman inszeniert. Wie zufrieden waren Sie mit der Inszenierung?
Ich war sehr, sehr glücklich. Also ich weiß nicht, ob man das irgendwie besser machen kann, weil es ist natürlich in erster Linie ein fantastisches Ensemble. Wir sind befreundet. Das ist natürlich auch erstmal eine sehr gute Grundlage, weil es per se so eine Vertrauensbasis da war. Ich war am Anfang sehr skeptisch, weil ich mir das selber auch gar nicht so groß vorstellen konnte und habe erstmal gedacht, okay, schaut mal, und war jedes Mal sehr beeindruckt, wie leicht es dann doch ging. Und natürlich lag das eben an diesem ganz tollen Ensemble. Es war aber auch eine wunderbare Fassung, die da entstand. Ich glaube, mir hätte dieser Abstand auch gefehlt, zu sagen, okay, ich setze mich hin und erarbeite selber eine eigene Theaterfassung, weil das Buch dann doch noch zu nah dran ist. Und das war mir klar, dass das nur funktionieren kann, wenn es halt was Eigenes wird. Weil als Vorhaben zu haben, man inszeniert oder überträgt eins zu eins dieses Buch auf der Bühne, das ist natürlich unmöglich und ist auch nicht Sinn der Sache. Und ich glaube, dass es ihnen sehr gut geglückt ist und in einer ganz eigenen Form und dann doch aber sehr nah am Buch.
Dieser Roman wurde gefeiert, er hat Preise gewonnen, er hat 2015 unter anderem den Anna-Segers-Preis gewonnen. Die Kritik, das habe ich schon erzählt, hat ihn gefeiert, jetzt auch noch durchs Thalia-Theater geadelt. Wie überrascht waren Sie eigentlich von dem Erfolg?
Natürlich kann man so etwas überhaupt nicht planen. Natürlich wünscht man sich viele Leser als Autor oder Autorin. Natürlich, also es wäre jetzt irgendwie Schwachsinn zu behaupten, man schreibt es und denkt nicht darüber nach, ob Leute das lesen und ob sie es mögen oder verstehen und so weiter und so fort. Aber so etwas kann man nicht planen und das ist auch gut so. Und natürlich war ich überrascht und bin es teilweise auch immer noch. Es ist ein großes Glück, zumal es ja am Anfang auch sehr, sehr viel Skepsis beziehungsweise auch Bedenken gab, vor allem wegen der Größe des Buchs, weil es halt immer so hieß, ich weiß es nicht und man hat ja nie Zeit dafür und das ist irgendwie eigentlich zu groß und zu dick. Und ich muss aber auch sagen, dass ich glaube, ich diesen Erfolg auch sehr vielen Buchhändlern, Buchhändlerinnen verdanke, weil ich glaube, sie haben sehr, sehr viel Mundpropaganda geleistet, sehr viel sich dafür dieses Buch engagiert, um eben den Lesern und Leserinnen die Angst zu nehmen. Dadurch waren dann die Dämme gebrochen. Ja, aber es ist natürlich ein Glücksfall, zumal das jetzt auch jetzt von der Geschichte, es ist ja eine Welt, die erstmal so ziemlich weit weg ist und die für die meisten auch irgendwie, glaube ich, bis dato unbekannt war. Georgien, was, wie, wo. Und andererseits ist das, war das vielleicht auch irgendwie dadurch spannend, weil ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinem Verleger, der dann nach der Lektüre oftmals auch sagte, ach so, das wusste ich gar nicht, ach so, und so war das damals. Und ich glaube, dass diese östliche Perspektive, die fehlt ja hierzulande nach wie vor oft, also nicht nur jetzt auf die Sowjetunion oder Georgien, sondern insgesamt, also einfach zum Beispiel die Rolle von Gorbatschow, ja, die ist ja hier ganz anders gewertet worden oder sein Tun und sein Lebenswerk sozusagen als in Russland oder in Georgien. Genauso wie Schawadnadze, der halt in Deutschland ja sehr verehrt wird oder teilweise eben mit dem Mauerfall stark in Verbindung gebracht wird und Georgien einfach sehr viel auch, weiß ich nicht, von Vetternwirtschaft bis Korruption und so weiter, also damit in Verbindung gebracht wird oder damit assoziiert wird. Und das sind halt eben doch an vielen Punkten unterschiedliche Wahrnehmungen oder Auffassungen von bestimmten geschichtlichen und politischen, historischen Fakten.
Nino Haratischvili, Sie wurden in Georgien geboren. Darüber und über Ihre Wurzeln sprechen wir gleich. Sie hören das Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Heute freuen wir uns selber einen besonderen Gast, nämlich die Autorin, die in Hamburg lebende Autorin, Nino Haratischvili. Sie sind geboren in Tiflis in Georgien 1983. Was ist Ihr persönlicher Werdegang von Georgien nach Deutschland?
Ja, der ist so ein bisschen nicht so geradlinig. Also ich bin in Georgien geboren, aufgewachsen, hatte erstmal mit Deutschland oder deutscher Sprache nicht so viel am Hut. Und dann hat sich das über Zufall so ergeben, dass meine Mutter aufgrund von wirtschaftlicher Situation damals in Georgien, es herrschte nach dem Bürgerkrieg Inflation, hohe Arbeitslosigkeit überhaupt. Also es war diese Nachperestroika-Zeit, eine sehr, sehr harte Zeit für Georgien damals. Und meine Mutter kam dann erstmal, war geplant nur für einen kurzen Zeitraum nach Deutschland. Und aus diesem kurzen Zeitraum wurde dann letztlich ein längerer. Also ich war zwischen meinem 12. und 14. Lebensjahr in Deutschland und bin dann aber wieder zurückgegangen und habe dort meinen Schulabschluss gemacht. Und dann gab es nochmal eine bewusste, sozusagen dann freiwillige und eigenständige Entscheidung, nach Deutschland zu gehen. Da wollte ich studieren, und zwar Theaterregie. Und dann hat es mich nach Hamburg sozusagen verschlagen. Das war ein Zufall.
Sie haben das Deutsch als bitter beschrieben, als kalt auch beschrieben und haben dann aber gesagt, es würde nach reifen Kastanien schmecken und nach einer schwindelerregenden Höhe. Wie meinen Sie das?
Ja, das sagt ja die Figur. Also das muss nicht gleichgesetzt sein mit meiner Meinung. Das ist ihre Sicht.
Eine Figur aus Das achte Leben.
Aus Das achte Leben, genau, die Erzählerin. Ich würde aber, was zum Beispiel die Höhe betrifft, da würde ich auch irgendwie zustimmen. Das empfinde ich irgendwie so. Also zumindest sagen wir mal Höhe und Weite. Also ich finde, Deutsch ist eine sehr, sehr gute Sprache, um zu schreiben, weil es eine sehr genaue Sprache ist, sehr breit gefächert ist und sehr, sehr viel Schattierung umfasst. Also man kann halt eigentlich fast jedes Gefühl, jeden Zustand sehr fein auch beschreiben. Georgisch ist zum Beispiel eine viel blumigere Sprache. Diese Sprache beschreiben, das kann man nur, wenn man so einen Abstand hat. Also wenn man von außen auf was guckt. Mittlerweile könnte ich das gar nicht mehr, weil es für mich auch, also ich habe nicht mehr dieses Bewusstsein, wie hört sich Deutsch an? Wie hört sich das für jemanden an, der
das heißt,
zum
Sie
Beispiel...
denken auch Deutsch zum Beispiel? Oder?
Schon, ja. Also kommt, glaube ich, auf den Kontext an, aber zwischendurch auf jeden Fall, ja.
Ist denn das Georgische in Ihnen vorhanden, auch als literarische Sprache?
Georgisch ist stark vorhanden. Ich bin ja auch regelmäßig da und halte auch Kontakt, habe da ja einen Großteil meiner Familie lebt da. Ich habe da viele Freunde. Für mich ist das auch sehr, sehr wichtig. Ich spreche ja zum Beispiel auch mit meiner Tochter Georgisch und für mich ist das auch sehr wichtig, dass sie das lernt. Aber literarisch, nein, leider. Ich schreibe ausschließlich auf Deutsch. Allerdings hat für mich die Sprache auch immer sehr, sehr stark was damit zu tun, wo ich gerade bin. Also ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt 3-4 Jahre am Stück in Georgien wäre, ob das auf eine Art wiederkäme, weil ich finde, das hat sehr stark was mit der Gegenwart zu tun oder mit diesem Gefühl von jetzt.
Sie sprachen von der blumigen georgischen Sprache. Georgien ist eine Kultur, die wir in Deutschland kaum kennen. Wir haben eigentlich kein wirkliches Gespür dafür. Leicht sagt man, naja, das ist die ehemalige Sowjetunion. Nervt Sie das manchmal?
Ja, wobei das, also die Wahrnehmung oder das Interesse, sagen wir mal, dem ehemaligen Ostblock gegenüber sich immens gesteigert hat. Also als ich hier nach Hamburg kam, war so Georgien, wie was? Das ist doch irgendwie Russland. Also es war wirklich so, man hatte gar keine Vorstellung davon. Dann fielen dann ein paar Fußballernamen, Schewardnadze und Stalin und das war es dann auch an Assoziationen. Mittlerweile, also es sind auch immens viele, die dorthin reisen. Also ich habe auch auf der Lesereise sehr, sehr viele Leute getroffen, die, oh ja, ich komme gerade da her oder wir planen jetzt gerade nächste Woche dahin zu fliegen. Und ich habe das Gefühl, das hat sich auch natürlich leider Gottes auch durch so schreckliche Dinge wie den Ukraine-Konflikt, es hat sich so ein anderes Bewusstsein entwickelt, dass man sagt, aha, okay, nee, das ist doch gar nicht so weit und das gehört doch irgendwie zu unserem kulturellen Raum, muss man halt besser hingucken. Zumal Georgien wird 2018 Gastland auf der Buchmesse in Frankfurt. Das zeugt ja auch von so einer Form von Interesse. Und ich hoffe, dass das danach dieses Interesse sich noch mehr steigert. Ja, nervt, aber das ist, glaube ich, jedes Land ist ja mit irgendwelchen Klischees konfrontiert. Vor allem, wenn man als Deutscher oder eben auch als Georgierin oder ist egal von wo man kommt, im Ausland ist vor allem, dann kommen ja immer irgendwelche blöden Sprüche, die oftmals ja auch ja, einfach nur irgendwie abgedroschene Sätze sind.
Es ist ein Klischee, man redet oft davon, Georgien, die Chöre, diese alten Klöster auf Bergen stehen. Gibt es eine tief verwurzelte Spiritualität in Georgien?
Ja, also Georgien hat sich immer sehr, sehr stark über den christlichen Glauben definiert. Also im 4. Jahrhundert wurde ja schon kurz nach dem Römischen Reich christliche Religion zur Staatsreligion. Also darauf sind Georgier immer sehr, sehr stolz. Und vor allem, glaube ich, diente diese christliche Glaube immer als auch so identitätsstiftend, gerade in der Abgrenzung gegen muslimische Nachbarländer und dann aber auch irgendwie Besatzer. Heutzutage ist das eher schwierig, weil die Kirche eine immense Macht wieder erlangt hat nach dem Zusammenfall der Sowjetunion. Auch kein ausschließlich georgisches Phänomen, sondern das kann man von Russland bis die Ukraine so beobachten. Und das trägt nicht immer unbedingt progressiven Früchte. Die Leute sind da irgendwie sehr, sage ich mal, kirchenaffin geworden. Auch gerade die Jüngeren, erstaunlicherweise.
Sind Sie eine Autorin, die sich als religiös auch bezeichnet?
Nein, überhaupt nicht. Also wir sprachen ja von den Zusammenhängen, also daran glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube auch an, ja, sowohl das Schreckliche in den Menschen, sowohl auch an das Gute. Ich bin aber auch sehr geprägt, auf so eine vielleicht teilweise bewusste, teils unbewusste Art. Es gibt ja da erstaunlicherweise das Logische und das sehr Vernünftige steht oft gar nicht im Widerspruch zu dem absolut Unvernünftigen und auch teilweise ja Glaube an allen möglichen, weiß ich nicht, die schwarze Katze, die einen irgendwie Unglück bringt oder Kaffeesatz lesen. Also dieser ganze Aberglaube, der ist schon sehr stark irgendwie da nach wie vor. Also manchmal sind es auch die aufgeklärtesten oder die Leute mit dem wissenschaftlichsten Blick aufs Leben, die plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, Karten legen. Ich mag diese Widersprüche und natürlich bin ich davon auf eine Art irgendwie geprägt. Und ich mag auch Rituale. Ich finde Glauben grundsätzlich auch nichts Schlechtes. Ich finde, das kann oftmals auch sehr viel Kraft verleihen. Ich glaube, das verschafft ja auch irgendwie eine Form von Klarheit, die auch sehr schön sein kann. Aber es ist halt die Frage, was zahlt man wiederum dafür für einen Preis? Und vor allem, muss es dann immer irgendwie ein Gott sein und eine Religion und muss es dann irgendwie so eine Institution wie in dem Fall die Kirche sein?
Wie hat man sich das vorzustellen, die junge Nino Haratischvili? Waren Sie ein Bücherwurm?
Ja, tatsächlich. Also ich war sehr literaturaffin von Anfang an. Ich hatte eine sehr literaturaffine Großmutter, die, glaube ich, diese Liebe in mir sehr gefördert und vor allem auch geweckt hatte. Wir hatten viele Bücher zu Hause und in der Zeit, wo ich groß wurde, muss man aber auch sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen Glück im Unglück, also vor allem in der Zeit, wo ich dann selber anfing zu lesen und später dann auch irgendwie in der Pubertät. Es war eine sehr schwierige Zeit von Stromausfällen, von kultureller Armut, von Stillstand, Stagnation und so weiter geprägt. Also es herrschten sehr, sehr viele, sehr gravierende Probleme in Georgien und es gab da nicht so wahnsinnig viel, was man da als Jugendliche machen konnte. Also es gab natürlich irgendwie Fernsehen, aber wie gesagt, wenn da, weiß ich nicht, 7 Stunden am Tag Strom ausgeht, hat man nicht so viel davon. Ich habe dann halt die Zeit tatsächlich meistens damit genutzt, zu lesen. Also überhaupt insgesamt hatte ich das Gefühl, dass damals sehr viel gelesen wurde, teilweise auch bei Kerzenschein. Das Lesen hat mich schon von klein auf begleitet, ja.
Haben Sie literarische Vorbilder?
Oh, es ist so schwierig. Es gibt so viel und ja. Querbeet, Alexandre Dumas, also es war eher so ein bisschen, genau, so ein bisschen Abenteuer, also so von 3 Musketiere bis irgendwie Chameleon, also sowas. Und tatsächlich, es gab aber auch sowas wie Flaubert-Phase und halt so ein bisschen dieses 19. Jahrhundert.
Sie sind in verschiedenen Kulturen zu Hause, Sie reisen jetzt auch wieder viel, darüber werden wir gleich noch hören. Gab es damals schon so eine besondere Sehnsucht nach dem sogenannten Westen, nach Frankreich und so weiter?
Nein, ich habe erstmal das gelesen, was wir halt hatten. Und es gab halt die ganzen Standardsachen, die so jeder, sage ich mal, Bildungsbürger in der Sowjetunion so hatte. Vieles war ja irgendwie auch verpönt oder verboten oder man hatte das irgendwie unterm Tisch sozusagen sich ausgetauscht. Zu meiner Zeit, als ich anfing zu lesen, war das alles irgendwie nicht mehr so. Aber da war, was gerade moderne Literatur betrifft, gab es eine immense Lücke, weil in der Zeit, da war Zensur war nicht mehr das Problem, sondern die wirtschaftliche Situation war das Problem, weil die Leute waren mit purem Überleben beschäftigt, da hatte keiner Zeit, groß Übersetzungen zu machen oder irgendwie Bücher zu drucken und vor allem auch die zu kaufen. So, mittlerweile hat sich alles irgendwie verändert, zum Glück. Es werden wieder sehr viele Bücher übersetzt, veröffentlicht, aber an vieles wäre ich damals gar nicht rangekommen.
Sie sind 2003 dann ganz nach Hamburg gezogen, nicht wahr? Zum Regiestudium, haben hier Theaterregie studiert mit gerade mal 20 Jahren. Sie leben jetzt immer noch in Hamburg. Ist denn Hamburg ein Ort für Sie als Autorin auch, den Sie wahrnehmen, den Sie in Ihre Arbeit mit einfließen lassen?
Nein, also es gab in meinem zweiten Buch, Mein sanfter Zwilling, da spielt Hamburg schon eine wichtige Rolle. Ich bin immer so hin und her gerissen. Also einerseits finde ich das immer gut, etwas zu haben, zum Beispiel zu beschreiben, was einen unmittelbar umgibt und was man halt sehr gut kennt. Und andererseits finde ich es manchmal auch hinderlich, weil ich finde, das hemmt dann so ein bisschen die Fantasie, weil man sich dann sklavisch an diese Realität anfängt zu halten und anfängt, bestimmte Gebäude oder Orte dann genauestens irgendwie zu rekonstruieren zu wollen. Und dann finde ich das manchmal ein bisschen langweiliger. Mein erster Roman, der spielt gänzlich in Paris und ich habe den damals so geschrieben gehabt, dass ich also noch nie in Paris gewesen war. Ich habe es mir auch extra verboten und bin erst später dahin gefahren. Es kommt total auf das Thema an. Also natürlich ist Hamburg irgendwie erstmal so mein Zuhause. Es ist irgendwie ein Ort, wo ich immer wieder auch zurückkomme. Ich hatte auch ein sehr lange, sehr ambivalentes Verhältnis zu Hamburg. Also ich brauchte eine ziemlich lange Zeit, um hier irgendwie anzukommen. Aber ich merke halt, dass ich immer so ein bisschen aufpassen muss. Das hatte ich halt beim Zwilling gemacht. Dann geht schon so los. Also
im zweiten Roman.
Genau, ja. Im zweiten Roman, dass da einfach schon auch ganz viele immer so sagen, ach, das ist doch da und da und du meinst doch das und das. Und das ist schon und dann bin ich immer so hin und her gerissen. So, darf ich jetzt irgendwie, dann nehme ich was und dann verfremdet man oder bin ich dann dieser Realität sozusagen so sklavisch ergeben.
Nino Haratischvili ist heute zu Gast bei uns im Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Die Autorin wurde 1983 in Georgien geboren und lebt seit 2003 in Hamburg. Sie schreibt Romane, Theaterstücke und arbeitet als Theaterregisseurin. Für ihre gefeierte Familiensaga »Das achte Leben« für Brilka bekam sie 2015 den Anna-Segers-Preis. Eins ihrer Theaterstücke wurde mit dem Autorenpreis des Heidelberger Stückemarktes ausgezeichnet. Wir haben gerade über ihren Weg aus Georgien nach Hamburg gesprochen. Nino Haratischvili, was mich jetzt interessiert, ist die politische Autorin. Wie nehmen Sie die Situation in Georgien und überhaupt in der ehemaligen Sowjetunion heute wahr?
Naja, die ehemalige Sowjetunion, das ist ja so ein Riesen geografisch und kulturell und sprachlich. Es ist ja ein immenser Raum. Es ist genauso, wie wenn man sagt, Afrika. Also ich glaube, das gibt's nicht. Weil Kasachstan hat gar nichts mit irgendwie Georgien gemein. Aserbaidschan hat sehr geringe Verbindung mit, weiß ich nicht, Weißrussland. Natürlich gibt's aber dennoch viele Parallelen. Und zum Beispiel, was ich meinte mit dieses Religiöse, dass das plötzlich so wichtig wird. Ja, also Georgien, es gibt sehr, sehr viel, was Tolles passiert. Also es entwickelt sich eine immens spannende kulturelle Szene, auch teilweise sage ich mal, so eine Subkulturszene, die viele Jahrzehnte gefehlt hat. Es gibt ja auch sogar momentan einen großen Hype um die Partyszene in Tiflis mit irgendwie sehr gehypten Elektroclubs, die angeblich jetzt gerade Berlin in Schatten stellen. Aber ob es Literatur ist, Theater ist, also es passiert sehr, sehr viel Spannendes. Und auch die Tatsache, dass Georgien das geschafft hat und man wird irgendwie Gastland da auf der Buchmesse, das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Dennoch bleiben auch sehr, sehr viele Probleme. Also die wirtschaftliche Situation ist nach wie vor ein großes Problem. Es gibt eine weiterhin sehr große Zahl an Arbeitslosen, teilweise Menschen, die unter der Armutsgrenze leben. Gerade auf dem Land ist die Situation sehr, sehr schwierig. Es ist halt beides.
Viele sprechen von einer Entfremdung sogar zwischen Ost- und Westeuropa. Es gibt gerade tiefe Risse auch in Europa.
Ich weiß es nicht, ob das was mit Ost und West zu tun hat. Ich glaube, auf jeden Fall hat es was mit verschiedenen Lebenseinstellungen oder Gesinnungen zu tun. Ich glaube, dass dieser Dialog, der hat einfach nicht stattgefunden. Der ist irgendwie so abgerissen worden. Ich glaube, es ist ja nicht nur sozusagen Ost und West, sondern es ist ja innerhalb irgendwie in Deutschland genauso von Holland bis Frankreich. Diese Gesellschaften haben halt angefangen, sich zu spalten. Das finde ich eine spannende Frage. Also wann fing es an und wie konnte man das so lange irgendwie nicht bemerken? Oder wo gibt es eine Möglichkeit, da wieder irgendein Gespräch aufzunehmen?
Erschreckt Sie das? Also wir haben jetzt die Bundestagswahl gehabt. Erschreckt Sie das, wenn Sie dann in die Gesellschaften gucken, in unsere Gesellschaft hier, wie diese Spaltung zunimmt?
Natürlich ist das erschreckend, aber es scheint Deutschland jetzt keine Ausnahme zu sein. Das ist ja gerade in vielen europäischen Ländern der Fall gewesen. Ist ja viel effektiver und viel sinnvoller zu überlegen, was sind das für Menschen und wie erreicht man sie und wie kommt das, also aus welchen Gründen wählen sie so, wie sie wählen und was wollen sie? Und
die ausländische Presse hat nach der Bundestagswahl geschrieben, es ist auch die Quittung für die Flüchtlingspolitik 2015. Sie selber haben literarisch in Ihrem Stück Die Barbaren ja das Thema ein bisschen verarbeitet, das Thema Ressentiments gegenüber Flüchtlingen. Wie nehmen Sie das wahr? Kann man das darauf zurückführen?
Das war ja auch schon damals klar mit wir schaffen das, dass nicht alle das befürworten. Aber ich finde es falsch, das jetzt alles darauf zurückzuführen. Ich finde das nach wie vor irgendwie eine richtige Entscheidung. Und ich finde, dass es spaltet, war ja schon damals klar. Also ich glaube, das jetzt so als den Preis zu sehen, naja gut, wie erklärt man sich das irgendwie in Frankreich, in Holland? Ich glaube, das ist vielleicht zu schwarz-weiß oder zu einfach, das nur auf diese eine Frage zu konzentrieren. Ich hatte jetzt, was Barbaren betrifft, das fand ich auch, ist ein Phänomen, was mich auch sehr beschäftigt, weil ich ja selbst sozusagen auch mit Migrationshintergrund bin, dass viele Leute, die selbst aus anderen Herkunftsländern, die aber jetzt mittlerweile viele Jahre in Deutschland leben, dass sie sehr kritisch waren, was die Flüchtlingspolitik betraf. Und das fand ich auf eine Art irgendwie erschreckend, aber dann auch irgendwie spannend nachzuvollziehen, also woher das kommt, also wie kann das sein?
Wie wichtig ist denn für Sie Deutsch als Mittel der Integration? Wie entscheidend ist das?
Absolut, also ich glaube, da wäre ich auch irgendwie rigoros, also da führt kein Weg dran vorbei. Das ist halt einfach, ohne Sprache, das ist halt schwierig. Wenn man sagt, okay, ich lerne kein Deutsch, oder dann ist es einfach auf kurz oder lang irgendwie der Punkt, dass man halt außerhalb der Gesellschaft bleibt. Also da wäre ich für Pflicht. Wenn man beschließt, ich möchte da leben, ich möchte da mein Leben aufbauen, ist das eigentlich unumgänglich, dass man die Sprache lernt.
An welchen aktuellen Projekten Nino Haratischvili gerade arbeitet, das erfahren Sie gleich hier bei uns. Sie hören das Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Heute zu Gast bei uns die Autorin Nino Haratischvili. Woran arbeiten Sie gerade? Was sind Ihre aktuellen Projekte?
Ich arbeite gerade an einem neuen Roman, den ich letztes Jahr begonnen habe. Und ich werde in Istanbul sein, wo ich ein Schreibstipendium habe. Und dort setze ich dann die Arbeit fort. Aber viel mehr kann ich gar nicht zu dem Buch verraten. Da bin ich auch ein bisschen abergläubig. Und vor allem finde ich das immer sehr, sehr schwer, wenn etwas noch so im Prozess ist, weil ich oftmals selbst gar nicht weiß, wo es mich hin treibt, zu sagen, ja, das ist jetzt ein Buch oder wird ein Buch über das und das und das.
Sie haben ja ganz oft Stücke oder Romane natürlich auch über Familien geschrieben. Ist das ein Sujet, das Sie besonders interessiert?
Also mich interessieren, glaube ich, einfach immer irgendwie Menschen in allen möglichen Konstellationen, und Familie bietet einfach ein sehr dankbares, je nachdem, wie man es so sehen will, von Schlachtfeld bis irgendwie bis letztlich auch irgendwie ein Zusammenhalt. Und das ist ein sehr interessantes Konstrukt, das man immer wieder aufs Neue hinterfragen kann. Und vor allem ist das auch ein Thema, wo, glaube ich, fast jeder Mensch irgendwo andocken kann und irgendwas da wiederfinden kann. Ich verwende jetzt bewusst diesen Begriff Suchende. Das ist etwas, was mich tatsächlich fasziniert, die halt alternative Wege gehen. Diese Konstellation und dieser Grundgedanke, dass Dinge so miteinander zusammenhängen und sich so bedingen können, das finde ich tatsächlich auch spannend und faszinierend. Und natürlich eben durch sich genauer Dinge angucken, unter die Lupe nehmen. Ich bin schon, glaube ich, in so einem klassischen Sinne jemand, der gerne Geschichten erzählt.
Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das sagt, mögest du nicht in interessanten Zeiten leben. Möglicherweise leben wir gerade in interessanten Zeiten. Sind Sie Optimistin dennoch?
Ja. Also ich bin jetzt keine Pessimistin. Ich weiß es nicht, ob ich Realistin bin oder Optimistin. Das ist irgendwo dazwischen, bin ich wahrscheinlich. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, das kennt man ja, ne? Wir leben in so extremen Zeiten und das ist hier alles immer so undurchschaubar geworden und alles ist irgendwie so schwierig. Ich frage mich, ob es in der Menschheitsgeschichte je anders war, ehrlich gesagt. Also wann gab es mal bitte irgendwie Zeiten, wo es einfach nur langweilig war, weil alles war friedlich und alle waren irgendwie nett zueinander. Ich glaube, das gab es einfach nie. Und leider Gottes sehe ich auch nicht, dass es jetzt irgendwie in absehbarer Zeit so der Fall sein wird. Natürlich bringt es jetzt auch nichts, immer nur, oh, es ist schlimm, schlimm, schlimm und schrecklich, schrecklich. Es gibt immer auch tolle Dinge, die passieren, die besagte Parallelität. Ich glaube, das ist halt immer, das gehört irgendwie zum Leben dazu, dass das immer beides gleichzeitig geschieht.
Dankeschön für das gute Gespräch.
Vielen Dank.
Im Abendjournal Spezial war bei uns zu Gast die in Hamburg lebende Autorin Nino Haratischvili. Jette Steckels Inszenierung ihrer Familiensaga Das achte Leben für Brilka ist wieder am Sonnabend, den 4. November, und am Sonntag, den 3. Dezember, am Thalia Theater zu sehen. Mein Name ist Peter Helling. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.